Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir miteinander vom Abschnitt der Frau am Jakobsbrunnen Jesu im Gespräch mit der Samariterin die Verse 4 bis 14. Er, nämlich Jesus, musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, genannt bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wie können wir Menschen das Heil in Jesus nahebringen? Wie können wir mit ihnen so über das Evangelium reden, dass sie es annehmen? Dass sie begreifen, das geht mich an, das ist für mein Leben von Bedeutung. Die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen zeigt uns wichtige Grundsätze eines Gesprächs, das zum Glauben führt. Ich habe es in drei Punkte unterteilt: Überschrift, Thema, seht ihr, eine klare Botschaft, das ist wichtig. Eine klare Botschaft, nur eine klare Botschaft kann die Herzen erreichen. Und dazu drei Punkte. Der erste und wichtigste ist: Sein, wo Gott uns haben will. Sein, wo Gott uns haben will. Dann der zweite: Anknüpfen, aber richtig. Und drittens: Nicht ablenken lassen, sondern Klartext reden. Denn wir haben ja eine klare Botschaft. Dabei müssen wir aber allen konkreten Überlegungen voranstellen: Glauben können wir mit noch so viel Klugheit und Einfühlungsvermögen, mit noch so klaren Argumenten und ausgeklügelter Gesprächsführung nicht machen. Gott muss im anderen Interesse geweckt haben. Die Situation muss vom Geist Gottes vorbereitet sein. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt: Sein, wo Gott uns haben will. Jesus kommt zum Ziel. Nicht, weil er eine besonders ausgefeilte und einfühlsame Gesprächstechnik verwendet. Jesus kommt zum Ziel, weil er in einer Situation wirkt, die Gott vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, in einer früheren Gemeinde hatten wir eine deutsche Missionarin kennengelernt, die in Sambia gewirkt hat. Und im Ruhestand hat sie in Amerika unter Studenten gearbeitet. Sie hat ein oder mehrere Male im Jahr Freizeiten für Studenten angeboten. War eine richtig fitte, pfiffige Frau. Und dann hat sie so erzählt und uns fiel auf: Zu den Freizeiten kamen gar nicht besonders viele Studenten. Aber fast alle, die kamen, kamen in diesen wenigen Tagen einer Freizeit zum Glauben. Haben meist eine Lebensbeichte abgelegt, umfassend klar Schiff gemacht vor dem Herrn, alles vor den Herrn gebracht, was sie belastet hat bis auf diesen Tag, und haben Jesus als ihren Heiland und Erlöser angenommen. Und haben sie gefragt: Warum ist das bei dir so, dass so viele prozentual von denen, die kommen, dann zum Glauben kommen. Und sie hat gesagt, ich bete nie darum, dass Jesus viele schickt zu unseren Freizeiten. Ich bete darum, dass Jesus die schickt, die er vorbereitet hat. Und weil die kamen, deren Herzen vom Heiligen Geist schon vorbereitet waren, fruchtbares Ackerfeld, wo der Geist Gottes schon die Dornen ausgejätet hat oder zumindest sie schon locker gemacht und losgerissen hat vom Wurzelboden des Herzens, da konnte das Wort Gottes greifen. Darum geht's, liebe Geschwister, auch für uns, dass wir in eine von Gott vorbereitete Situation kommen. Dass wir dort sind, wo Gott uns gebrauchen will. Ein Schlüsselvers für diesen Zusammenhang ist Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Der entscheidende Punkt, man liest so leicht drüber hinweg, sind die Werke, die Gott schon bereitet hat. Die Werke, die Gott von uns getan haben will, die hat Gott schon bereitet. Bevor er will, dass wir sie tun. Die liegen im Grunde schon fertig da. Sie warten nur darauf, dass wir im Laufe unseres Lebens zum rechten Zeitpunkt an ihnen vorbeikommen und sie dann mit Gottes Kraft zur Entfaltung kommen. Aber da sind sie schon getan, sind sie schon von Gott vorbereitet. Wenn wir dort sind, wo Gott uns haben will, dann sind unsere Werke von Gott bereitet. Liebe Geschwister, das ist eine ganz gewaltige Verheißung und eine großartige Sicht auf den Dienst, auf das Leben, zu dem Gott uns ja alle berufen hat. Wir hatten in der letzten Bibelstunde auch kurz davon gesprochen, wir alle sind ja berufen und begabt. Nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter oder die ältesten Brüder der Gemeinde. Jedes Gotteskind ist vom Heiligen Geist begabt und berufen, auf seine Weise an seinem Ort ein Zeuge der Liebe Jesu zu sein. Jeder einzelne von uns. Und es ist großartig, dass wir nicht auf uns gucken müssen und überlegen müssen, Herr, wie soll ich es doch bloß anstellen? Sondern wir dürfen auf das gucken, was Jesus schon getan hat, was er schon vorbereitet hat. Wir machen uns ja nicht nach eigenem Gutdünken ans Werk. Wir gehen, weil Jesus uns gesandt hat. Ganz so, wie wir es in der Lesung, da habe ich vergessen umzutragen. Ich hatte eigentlich eine andere Lesung vorne, wie ein Fischzug des Petrus. Aber den kennt doch, auch wenn wir ihn jetzt gerade nicht vorhin nochmal gelesen haben. An der Lesung war mir wichtig, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja. Wir sind mutige Zeugen Jesu, darum geht es zum einen. An anderen Stelle wollte ich deutlich machen, am Fischzug des Petrus, da wissen wir es und sehen es. Zunächst sterben Petrus und seine Männer in eigener Kraft und Weisheit ihre Netze ausgeworfen. Dabei waren die ja nicht dumm. Das waren Profis vom See Genezareth. Aber trotzdem hat ihre professionelle Klugheit nicht zum Erfolg geführt. Sie haben nichts gefangen. Dann kommt Jesus und sagt, fahrt hinaus auf die Tiefe. Er schickt sie los. Und er sagt ihnen, wo sie ihre Netze auswerfen sollen, auf der Tiefe. Petrus tut sich schwer, das zu verstehen. Logisch. Versetzen wir uns in die Situation des Petrus. Er ist schließlich der Fachmann. Er und seine Männer sind doch keine blauäugigen Milchbubis. Sie verstehen ihr Handwerk. Sie sind in Fischerfamilien groß geworden. Sie haben das Fischen auf dem See Genezareth von klein auf gelernt. Und jetzt kommt dieser Zimmermann aus Nazareth. Wo liegt Nazareth? Wir haben da einen Pfeil auf der Karte. Wo hat Jesus in Nazareth fischen gelernt? Nirgends. Weit und breit kein ordentliches Gewässer, wo man fischen lernen kann. Jesus ist also, was das Fischerhandwerk anbetrifft, am falschen Ort geboren und er hat den falschen Beruf gelernt. Zimmermann, nicht Fischer. Und dieser Zimmermann aus Nazareth, der will nun dem Petrus, dem Profifischer vom See Genezareth, sagen, wie man Fische fängt. Dazu noch, selbst wenn Jesus gelegentlich da oben irgendeinen Bach gefunden hätte, an dem er Forellen geangelt hat, würde ihm das nichts helfen. Denn als einer, der mit Fischen was zu tun hatte schon im Leben, die Gewässerkunde ist das A und O, vor allem bei einem großen See. Da muss man wissen, welche Fische hat es da drin, welche Gewohnheiten haben die, wo stehen die, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit, bei welchem Wetter, bei welchem Wind, ändert sich das alles. Also, man muss wirklich ein Profi sein, jahrelange Erfahrung an einem solchen Gewässer haben, um ungefähr eine Ahnung zu haben, wo man zu welcher Jahres- und Tageszeit sinnvoll die Netze auswirft. Petrus wagt deshalb einen vorsichtigen Einwand. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort. Aber auf dein Wort. Warum will er es tun? Auf das Wort Jesu. Liebe Geschwister, wo wir das Wort Jesu haben, da haben wir die Verheißung. Wo wir das Wort Jesu haben, da haben wir die Verheißung. Wo wir das Wort Jesu haben, wo wir die Verheißung haben, da werden wir auch Segen ernten. Ganz gewiss. Wo uns Jesu Wort hinsendet, dort hat Jesus sein Werk schon vorbereitet. Auf das Wort Jesu fahren Petrus und seine Männer hinaus. Und der Segen ist so groß, dass sie ihn mit beiden Booten kaum fassen können. Der Künstler hat hier die Boote recht mickrig gezeichnet. Ich habe extra nochmal im Internet geguckt. Er wollte natürlich die Männer groß rausbringen und die Szene mit Jesus. Da ist das künstlerisch schon erlaubt, dass man die Perspektiven verzerrt. Aber zur Information, so ein Fischerboot war, man hat Originale gefunden aus der Zeit Jesu im See Genezareth, etwa 8 Meter lang. Also waren doch schon immerhin ein bisschen mehr als ein kleines Ruderbötchen. Und 2 solche 8 Meter lange Boote waren randvoll mit Fisch, dass sie drohten zu sinken. So groß war der Segen Gottes, weil sie auf sein Wort hinausgefahren sind. Auf sein Wort das Netz dort ausgeworfen haben, wo er es ihnen gesagt hat. Liebe Geschwister, das lässt sich 1:1 auch auf unsere Arbeit in der Gemeinde übertragen, auch in unserem Leben ganz allgemein. Die Umstände mögen ungünstig sein. Die Umstände waren bei Petrus auch ungünstig. Mit all seiner jahrzehntelangen Erfahrung, mit all dem über Generationen tradierten Wissen, hatte er nichts gefangen an diesem Tag. So ungünstig waren die Umstände. Nicht ein winziges Fischlein hatte im Netz gezappelt. Aber dann tat er einen gewaltigen Fang. Wir glauben nicht an die Umstände. Wir glauben an den allmächtigen Gott. Liebe Geschwister, das ist eine gewaltige Tatsache. Leider sagt sich's leichter. Unser Kleinglaube macht's uns allen immer wieder viel schwerer. Wir können uns diesen Satz eigentlich gar nicht oft genug wiederholen und im Gebet vor dem Herrn auch selber eintrichtern und uns vom Heiligen Geist einhämmern lassen. Wir glauben nicht an die Umstände, wir glauben an den allmächtigen Gott, der seinen Segen gibt in Fülle, ganz egal wie die Umstände sind, wenn wir an ihm und in ihm bleiben. Entscheidend ist, dass wir da sind, wo Gott uns haben will. Dass wir da sind, wo Gott die guten Werke vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das war bei Jesus nicht anders. Wir lesen Vers 4, er musste durch Samaria reisen. Er war schon weiter unten im Süden am Jordan, hat mit seinen Jüngern getauft. Und dann lesen wir, er will zurück nach Galiläa und dann lesen wir, er musste durch Samarien reisen. Warum musste er durch Samarien reisen? Er war irgendwo ungefähr da unten, wollte nach da oben. Warum muss er über Sychar nach Samarien nach Galiläa? Muss er logischerweise gar nicht. Er kann wahrscheinlich viel bequemer, und das haben die meisten Juden auch gemacht, am Jordan entlang, schon allein aus Frömmigkeitsgründen. Die wollten nicht durchs Land der Halbheiden Samariens ziehen. Die meisten sind auf dem Weg nach Jerusalem über den Jordan hinüber östlich hoch und wieder zurück nach Galiläa. Jesus musste nicht durch Samaria ziehen. Nicht aus geografischen Gründen. Wir lesen auch nicht, Jesus entschied sich, durch Samaria zu ziehen. Wir lesen nicht, Jesus hatte Lust auf eine frische Höhenluft. Wir lesen, er musste. Warum aber musste er, wenn er mindestens genauso gut am Jordan entlang gekonnt hätte? Er musste, weil Gott es so wollte. Er musste, weil ihn der Geist Gottes nach Samaria, nach Sychar an den Jakobsbrunnen geführt hat. Jesus musste diesen Weg nehmen, weil dort am Jakobsbrunnen Gott ein Werk für ihn vorbereitet hatte. Deshalb muss Jesus dorthin, damit dieses Werk zur Ausführung kommt. Liebe Geschwister, wie viele Werke, immer wieder, wenn ich über diesen Gedanken nachdenke, bewegt mich das auch für uns selber. Wie viele Werke, die Gott vorbereitet hat, bleiben im Leben von seinen Kindern ungetan, weil seine Kinder nicht dort sind, wo er die Werke vorbereitet hat, weil wir eigene Wege gegangen sind. Deshalb ist für uns als Kinder Gottes, für alle Nachfolger Jesu, immer wieder die Frage wichtig: Herr, bin ich dort, wo du mich haben willst? Herr, tue ich das, was du gerade jetzt von mir getan haben willst? Jesus ist jetzt da, wo Gott ihn haben will, in Samaria, am Jakobsbrunnen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt: Anknüpfen, aber richtig. Er ist jetzt am richtigen Ort, jetzt muss er zum Thema kommen. Anknüpfen, aber richtig. Es fällt auf, Jesus fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er sitzt zunächst ganz schlicht am Brunnen. Ist nicht zielstrebig nach Sychar hineingegangen, hat am Tor, der Tür der Frau geklopft, ich muss mit dir reden, hätte er auch tun können, hat er nicht gemacht. Er sitzt am Brunnen und wartet. Er ist durstig. Die Frau kommt. Er bittet sie, gib mir zu trinken. Eine Bitte kann ein außerordentlich hilfreicher Anknüpfungspunkt sein für menschliche Beziehungen, für missionarische Kontakte. Bitten schaffen Beziehung. Wir genieren uns oft, andere um etwas zu bitten. Das ist ganz falsch. Liebe Geschwister, wir können vielen, wahrscheinlich fast allen Menschen um uns her, kaum eine größere Freude machen, als dass wir mit einer kleinen Bitte zu ihnen kommen. Das ist ganz selbstverständlich und logisch. Wenn wir den anderen um einen kleinen Gefallen bitten, fühlt sich der andere geehrt. Er freut sich, dass er helfen kann. Wird gebraucht. Jeder Mensch von uns will gerne gebraucht sein. Wenn wir mit einer Bitte kommen, die ihn nicht überfordert, sondern die er ohne weiteres erfüllen kann, schafft es Beziehung. Wir haben das Sprichwort, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich würde abgewandelt ergänzen, kleine Bitten schaffen Beziehungen. Kleine Bitten, die der andere gern erfüllen kann. Ich denke an eine Situation zurück. Vor nun schon etlichen Jahren hatten wir in einem Haus gewohnt, zwei Stockwerke über uns wohnte eine andere junge Familie. Wir waren frisch eingezogen, meine Frau hatte im Haushalt noch nicht alles umzugshalber wieder genauso parat, wie sein sollte. Sie war am Backen und stellte fest, sie hat kein Backpulver. Sie ging zwei Stockwerke hoch zu der unbekannten Frau, hat geklingelt, gefragt, kann ich von Ihnen ein Päckchen Backpulver haben? Die hat es ihr gerne gegeben und über diese kleine Bitte entstand eine Beziehung, die zu einer Freundschaft wurde. Jahre später kam diese Frau zum Glauben, ließ sich auf den Namen Jesu taufen. Die Beziehung besteht bis heute. Angefangen hat alles mit der kleinen Bitte um ein schlichtes Päckchen Backpulver. Nicht das Backpulver war's, nicht meine Frau war's, nicht wir waren's, der Herr war's. Aber der Herr benutzt oft so ganz, ganz winzige, ganz unscheinbare kleine Anfänge, um Beziehungen, um Kontakte zu schaffen, um einen Schlüssel zum Herzen des anderen in die Hand zu geben. Kleine Bitten. Es wäre wohl weniger klug und beziehungsfördernd, den Nachbarn zu fragen, ob er mir seine neue Porsche schenkt. Ob das so beziehungsfördernd wäre, ist was anderes. Also kleine Bitten. Jesus bittet die Frau auch nicht um ihr Haus, er bittet sie um einen Schluck Wasser. Das ist für die Frau kein Problem. Sie steht am Brunnen, sie hat ein Schöpfgerät dabei. Diese Bitte kann sie Jesus leicht erfüllen. Also anknüpfen, aber richtig. Ein Beispiel für gelungene Anknüpfung habe ich vor Jahren gelesen vom Siegerländer Original Jörg Dreisbach. Der lebte um die Jahrhundertwende, 1850 ungefähr bis 1930. Missionarisch gesinnter Mann, der trifft eines Tages mit einem Bauern aus Wittgenstein zusammen. Einem selbstgerechten Mann, der von seiner Frömmigkeit und Tüchtigkeit sehr überzeugt ist. Im Gespräch sagt Jörg Dreisbach zu ihm: Na Vater, wie viel Morgenland habt ihr denn? Bereitwillig erzählt ihm der Angeredete. Was habt ihr denn verboten? Fragt er nach. Was gedeiht denn bei euch am besten? So geht die Unterhaltung weiter. Auf einmal leitet Dreisbach über. So, da habt ihr ja einen guten Boden, wie ich höre. Das freut mich. Aber nun sagt mir auch, Vater, was für einen Boden habt ihr da drin in eurem Herzen? Ihr wisst ja, was der Herr Jesus vom vierfachen Herzensacker gesagt hat. Das wusste der Bauer gut, auch wenn er nicht gläubig war. Damals hatte man allgemein noch Bibelkenntnis. Aber schnell lenkte er das Gespräch auf was anderes. Jörg Dreisbach ging darauf ein, erkundigte sich nach den Kühen und Schweinen und Hühnern des anderen. Der Bauer war wieder ganz in seinem Element. Nachdem er eine Zeit lang davon erzählt hatte, fuhr Jörg Dreisbach fort, denkt auch, da ist mal ein Bauer gewesen, der hat auf einmal 5 Jochochsen gekauft. Der muss aber viel Geld gehabt haben. Ja, aber um seiner vielen Ochsen willen hat er die Einladung zum großen Abendmahl verpasst. Der Angeredete macht ein langes Gesicht. Seht, so kann man über seinen Ochsen den Herrn Jesus vergessen. Und die Gadarener, die haben so ähnlich mit den Schweinen gehabt. Ihnen waren ihre Schweine lieber als der Herr Jesus. Darum haben sie ihn gebeten, er möge ihr Land doch verlassen. Und dann schloss der Siegerländer Jörg Dreisbach mit einer herzlichen Bitte, es doch ja nicht auch so zu machen. Der andere war darüber tief bewegt worden und nicht lange danach schickte er eine Botschaft, Jörg Dreisbach möchte doch zu ihm kommen und in seinem Haus und Dorf eine Bibelstunde halten. Der kam gern und der alte Bauer, dem bisher Feld und Vieh über alles gegangen waren, tat Buße und nahm den Herrn Jesus in sein Leben auf. Wir haben mit dieser Geschichte gleich die Überleitung zum dritten Punkt. Anknüpfen, dann aber drittens nicht ablenken lassen. Dranbleiben, Klartext reden. Ich denke, das ist ein Hauptproblem in unseren Gesprächen. Wir lassen uns vom anderen ablenken und auf Nebensächliches leiten. Der Wittgensteiner Bauer hat auch immer wieder versucht, auf landwirtschaftliche Themen zu entwischen. Ich habe es ganz ähnlich in unzähligen Gesprächen bei Alten und Kranken erlebt. Solange man sich über die Krankheit, das Alter, die Familie, den Garten, das Wetter unterhält, plätschert ein munteres Gespräch vor sich hin. So wie man aber auf Jesus kommt, wird der andere auf einmal schwerhörig, versteht mehr nicht mehr richtig, wird einsilbig, wechselt ständig das Thema. Auch Wilhelm Busch erzählt von einem solchen Gespräch. Da kam der Gesprächspartner von einer spitzfindigen theologischen Frage zur nächsten. So ungefähr, wo kam die Frau her, die Kain geheiratet hat, und andere biblische Rätselfragen. Nach einer Weile hat Busch seinen Gegenüber unterbrochen und gefragt, sind das die Fragen, die Ihnen schlaflose Nächte bereiten? Da schaut ihn der andere tief bewegt an, Tränen steigen ihm in die Augen und dann fängt er an auszupacken über die Fragen, wegen denen er nachts nicht schlafen kann. Nicht ablenken lassen, auf Nebensächlichkeiten Klartext reden. Auch die Frau am Jakobsbrunnen versucht abzulenken. Denn Jesus hat den wunden Punkt ihres Lebens getroffen. Ganz unversehens, natürlich von Jesus nicht, der wusste genau, was er tut. Aber im Gesprächsverlauf, so ganz scheinbar unversehens, sagt Jesus, geh, rufe deinen Mann. Patsch. Hat gesessen. Warum? Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Die Antwort ist nicht falsch. aber auch nicht richtig. Jesus sagt, du hast recht, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Ihre ungeordneten Beziehungen markieren das große Problem ihres Lebens. Ich sage bewusst nicht, sie sind's. Sie markieren, sie kennzeichnen es. Das große Problem eines Lebens ist immer die fehlende Beziehung zu Jesus. Aber das wirkt sich dann in jedem Leben anders aus, wo sich diese fehlende Beziehung zu Jesus besonders negativ darstellt. Und bei ihr waren es die Beziehungen. Und Jesus spricht sie direkt darauf an. Wir können uns vorstellen, wie ihr Kopf knallrot wird wie eine Tomate, Herz schlägt bis zum Hals, die Schläfen pochen. Wie peinlich, wie peinlich. Wo ist Rettung in Sicht? Schnell ablenken von diesem heißen Thema hin zu was Unverfänglichem. Ein kleines Lob folgt, wie Frauen das so geschickt können. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Dann kannst du mir sicher auch eine ganz wichtige theologische Frage beantworten, die mich zum Glück persönlich überhaupt nicht betrifft und ich bin wieder fein raus aus dieser brenzligen Situation. Wo ist der richtige Ort, Gott anzubeten, der Gerizim oder Jerusalem? Merkt ihr, wie geschickt die Frau von der unmittelbaren persönlichen Betroffenheit ablenkt auf eine theologische Sachfrage, die sie überhaupt nicht betrifft. Zack, und schon fast ist sie Jesus entwischt. Wir hatten vor Jahren in einem Hauskreis eine Frau, das fiel mir am Anfang in den ersten Hauskreistreffen gar nicht auf, erst nach einer Weile habe ich es registriert, die redete nie persönlich, nie persönlich. Es mögen 1, 2 oder mehr Jahre gewesen sein, dass wir in diesem Hauskreis beieinander waren, aber sie hat niemals, soweit ich mich erinnern kann, eine persönliche Frage gestellt, nie einen persönlichen Bereich angesprochen. Sie hat immer allgemeine theologische Themen verhandelt. Das ist so herrlich unpersönlich. Das hört sich so geistlich, interessiert, biblisch orientiert an und betrifft einen persönlich doch überhaupt nicht. Stellt mich nicht vor das Angesicht Gottes mit meinen Nöten und Problemen und mit all den Punkten, an denen mein Leben vor Gott nicht stimmt. Liebe Geschwister, darum müssen wir bitten, dass Gott uns zu diesen Fragen vorstoßen lässt in unseren Begegnungen. Seien es die kleinen Begegnungen am Gartenzaun, im Hausflur, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder wo auch immer, beim Einkaufen am Arbeitsplatz oder wo. Lasst uns darum bitten, dass Gott uns zu diesen Fragen vorstoßen lässt und dass er den anderen bereit macht, dann sein Herz zu öffnen. Denn die wirklich brennenden Fragen des Lebens, die versucht der Mensch ja in der Regel zu verbergen. Da öffnet er sich nur dann, wenn Gott ihn wirklich vorbereitet hat. Noch einmal, wir können Menschen nicht gewinnen. Wir können nur das Evangelium bezeugen. All diese Überlegungen sollen niemals, deshalb habe ich es am Anfang betont, betone es gegen Schluss nochmal, sollen niemals den Eindruck erwecken, als könnten wir, wenn wir dieses alles richtig machen, Menschen zum Glauben führen. Niemals. Es kann nur eine zusätzliche Hilfestellung sein. Das Entscheidende muss Gott tun. Aber wir können den Menschen das Evangelium bezeugen und das sollen wir in aller Klarheit tun. Wenn der Staubsaugervertreter an der Haustür klingelt, dann redet der nicht erst eine halbe Stunde über das Wetter und über die letzten Fußballergebnisse. Der sagt, ich habe einen super Staubsauger, genau das, was Sie brauchen. Und dann sagen Sie entweder, meiner ist noch fast neu und funktioniert prima, kein Bedarf, oder Sie sagen, na, dann führen Sie Ihre Wunderwaffe mal vor. Wir haben den Menschen kein Produkt anzubieten. Wir haben die Botschaft vom Heil. Wir haben Wasser des Lebens. Und das ist genau das, was jeder Mensch braucht. Genau das und nichts anderes sollen wir den Menschen sagen. Wir haben die Botschaft, an der sich entscheidet, ob sie gerettet werden oder ewig verloren gehen. Einer Welt und Menschen, die von der Sinnlosigkeit ihres Daseins überzeugt sind, haben wir zu sagen, dein Leben ist nicht sinnlos. Der Herr liebt dich. Der Herr hat sein Leben am Kreuz für dich gegeben. Kehr um, nimm seine Liebe an. Da sehen wir aber, wenn der Herr die Augen für die Sünde des Menschen und für seine Verlorenheit nicht geöffnet hat, dann sieht der andere auch keinen Bedarf für Jesus, den Retter von Sünden. Wenn wir beim Staubsaugervertreter bleiben, wer der Überzeugung ist, dass es in seinem Haushalt keinen Staub gibt, dem kann der beste Staubsaugervertreter nur mit Mühe einen Staubsauger verkaufen. Außer er führt ihn über das Wesen des Staubsaugers hinters Licht und erzählt ihm, wie man bequem darauf sitzen kann, wenn man einen großen kauft. Oder wie der Krach vielleicht Spinnen und Motten aus dem Haus jagt oder ähnliches. Genau das, liebe Geschwister, geschieht heute tausendfach mit der biblischen Botschaft. Weil die Massen sich darauf versteift haben, dass es in ihrem Leben keine Sünde gibt und dass sie kein Heil brauchen, verkauft man ihnen Jesus als Weltverbesserer und Wundertäter. Man bringt diesen gefälschten Jesus an den Mann. Aber die Massen gehen trotzdem verloren, denn sie haben ja den gefälschten und nicht den echten, nicht den Retter von Sünden. Wir dürfen das Evangelium nicht verwässern und noch viel weniger verfälschen, um es an den Mann zu bringen. Wir sollen und dürfen in aller Klarheit sagen, es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, dass er Jesus nicht bräuchte. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein und zu unbedeutend, dass Jesus ihn nicht lieben würde. Es ist niemand zu alt, es ist niemand zu jung, dass er sich nicht für ein Leben mit Jesus entscheiden sollte. Und dafür wollen wir beten, das wollen wir bezeugen, dazu wollen wir einladen. Gott öffnet jedem die Tür. In Jesus hat er sie auch dir ganz persönlich, ganz weit aufgemacht. Mensch, geh doch, komm zu Jesus, lass ihn dein Leben neu machen. Am besten heute noch. Amen.